Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Willkommen zu Bern einfach vom 22. Januar 2026 sind wir bereits. Und in Zürich ist Gami Lothe. Hoi Gami.
Hoi Dominik.
Ich weiß gar nicht warum, es ist so schlimm, dass ich noch immer meine 25. Wir sind im 26 und es ist ein neues Jahrhundert, ein neues Jahrzehnt, eine neue Age of Powers, hat heute Friedrich Merz am WEF gesagt, grosse Rede auch von ihm. Ja, eben, Age of Great Powers, sagen wir. Mir ist dann in Sinn gekommen, du, aber als ich ein kleiner Bub war, so im Kalten Krieg, ist ja auch Age of Great Powers. Und ich habe den Kontrast gut gefunden, der Mark Carney, der gefeiert wird für seine Rede vorgestern, der hat gesagt, dass die regelbasierte Ordnung sei eine Illusion gewesen. Und seither, die meisten eben, tun immer noch so, wie wenn es die Illusion gäbe. Ja, eben, Friedrich Merz hat noch gesagt, ja, Europa hat sich selber kaputt gemacht, sei World Champion in Overregulation. Wir haben die Energiepolitik falsch gemacht, wir haben die Sicherheitspolitik falsch gemacht. Auch dort, ich habe mich gefragt, ja, aber Friedrich Merz, du bist doch auch schon auf der Welt gewesen und auch schon Politiker. Wo bist denn du gewesen, die letzten 25 Jahre, wo alle diese Fehler passiert sind? Unter anderem von deiner Kanzlerin Angela Merz, hätte ich fast gesagt. Nein, Merkel natürlich. Aber ich meine, es ist mir nicht bekannt, dass er jetzt wahnsinnig dort auf Opposition gemacht hat, weil er natürlich unbedingt hat wollen Kanzler werden, oder?
Ich kann gerade sagen, was ich aber spannend finde, er nimmt ja den Ball auf, in dem Sinn von Donald Trump, der ja auch die Energiepolitik thematisiert hat und die Kosten von der Energie und gesagt hat, der Friedrich Merz sei also nicht schuld daran, das sei in der Vergangenheit passiert. Da hat man also doch irgendwie ein Zusammenspiel von diesen Thematiken, die da gekommen sind. Aber man muss natürlich schon sagen, der Wille von Deutschland, die Energiepolitik zu ändern, die Preise zu senken und das wirklich stabil wieder aufzubauen und auch die Fehler rückgängig zu machen, der fehlt mir natürlich tatsächlich noch sehr, sehr stark.
Das ist das Verrückte. Auch er hat faktisch Donald Trump recht gegeben in seiner Kritik, oder? Und hat das sogar teilweise nicht gerade wortwörtlich, weil er hat natürlich einen anderen, nobleren Stil, aber er hat das faktisch wiederholt. Und er hat vor allem auf drei Sachen hingewiesen, wo Macht in Zukunft oder wo es brauche, wo Power in dem Age of Great Powers nötig sind, nämlich Security, Competitiveness und Unity. Und er hat bei allen diesen drei hat er behauptet, das mache ich mir jetzt auch so. Oder? Und am 12. Februar gibt es einen grossen Gipfel zu diesen Themen in Brüssel und so weiter. Also eben, ich muss sagen, wir in dem Büro Bern, wir sind überzeugt, er ist der beste Ankündigungsminister, ähnlich wie Ursula von der Leyen vorgestern, oder? Wo zum Beispiel auch er hat gelobt, den Deal mit Mercosur. Ich habe heute Morgen die Meldung gesehen, dass das EU-Parlament in Straßburg tagt, glaube ich, gerade im Moment, den Fuss hineingeschoben hat und dagegen ist, gegen das Freihandelsabkommen von der EU. Also, eben, da passieren noch sehr viele Sachen und ob es dann wirklich so kommt, ich glaube es nicht wirklich. Oder? Davos ist insofern wirklich spannend, weil die Leute jetzt ständig auftreten und Sachen erzählen. Aber, und so ein bisschen auf Twitter siehst du wirklich die spannende Rede. Ich habe auch zum Beispiel einen Ausschnitt gesehen vom belgischen Ministerpräsident Bart De Wever, der gesagt hat, wo auch Trump recht gegeben hat. Ja, also, wenn man will verhandeln, mit dem Putin zum Beispiel, dann brauche ich eine soft language, but also a hard stick. Und genau das haben die Europäer nicht. Darum rate ich er ab, mit dem Putin zu verhandeln. Und andere, er hat wirklich auch die EU kritisiert, wahrscheinlich durch Ursula von der Leyen ist halt schon wieder weg, oder? Es ist noch verrückt, die Europäer geben immer mit schönerer Sprache Donald Trump recht.
Ja, was ich noch lustig finde, anscheinend war auch Annalena Baerbock in Davos. Aber wenn man so in die Medien verfolgt, wortwörtlich in einer Besenkammer auftreten, mit ihrem Englisch, wo ja anscheinend so gut ist, weil sie hat ja in London studiert und sie kommt aus dem Völkerrecht. Und es ist wirklich so ein bisschen lustig, wenn man das Video anschaut, wie man dieser Frau mal hat können den Posten geben als Außenministerin. Gut, jetzt ist sie bei der UNO, aber dort hört ihr irgendwie auch niemand zu und in Davos hat ihr auch niemand zugelassen, habe ich so ein bisschen symptomatisch dafür gefunden, wie man in die Bedeutungslosigkeit fallen kann, obwohl man immer noch ein Mandat hat.
Genau. Stichwort UNO ist nämlich spannend. Heute grosse Zeremonie, Start von dem Friedensrat von Donald Trump. Auf der Bühne alle die bis jetzt mitmachen. Das sind noch nicht so viele Länder. Von dem her, das wird sich noch entwickeln. Die Schweiz ist ja auch angefragt, oder? Die EU ist nicht angefragt worden, interessanterweise. Die Schweiz hat sich da sehr, der Ignacio Cassis hat sich vor den Medien sehr zurückhaltend geäussert. Ja, das sind ein bisschen eine schwierige Sache. Er will hier nur mitmachen, wenn sich das auf den Nahen Osten beschränkt. Das ist nicht unbedingt das Ziel von dem Friedensrat, sondern es soll wirklich ein Board of Peace sein. Und ich muss dir sagen, ich finde, die Schweiz sollte hier mitmachen. Unter Umständen ist es die bessere Form von der UNO. Die UNO ist eigentlich nur noch Postenschacherei für Leute wie die Annalena Baerbock, die wirklich gar nichts können. Oder zweiter Nutzen ist eine Verurteilung von Israel in absolut absurder Anzahl und auch in absurd mieser Qualität. Dann irgendwelche Pöstchen für Antisemiten, wo irgendwelche Sonderberichterstatter sind für irgendwelche Regionen. Dann komplett absurde Finanzströme. Auch die Schweiz zahlt Millionen, Millionen, Millionen an die UNO, wo dann irgendwo irgendwelche Green Plans, Biodiversity, Schwüdeli, Quatsch, versumpft. Euer Geld draussen versinkt in dieser UNO. Was ist deine Haltung zu dem Friedensrat von Donald Trump?
Also wenn wir es jetzt vor allem auf die Schweiz anschauen, ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass die Schweiz mitmacht. Wir haben die Möglichkeit, dort eine Rolle einzunehmen und auch die Neutralität stärken und die in diesem Gremium auch zur Verfügung stellen, die Position, dass wir als neutraler Staat für Verhandlungen, für Frieden, für die guten Dienste einstehen können. Und es könnte tatsächlich das Jahr der Schweizer Diplomatie werden, wenn wir jetzt auch an den OSZE-Vorsitz denken, wo ja der ehemalige Botschafter Martin da hinten auch sagt, dort hat die Schweiz grosse Chance, dass sie Mandat bekommt, um eben Konflikte zu lösen. Und darum denke ich, es ist wirklich ein guter Moment, dass man sich einbringt in diesen Gremien und kann wirklich wieder für die Neutralität und die guten Dienste tatsächlich etwas zur Konfliktlösung beitragen. Darum, go for it!
Ja, und auch gerade weil wir den OSZE-Vorsitz haben, sollte man auch zugunsten der OSZE sollte man dort mitmachen. Also der Ignacio Cassis muss dort eigentlich dabei sein. Klar, in der Schweiz braucht es da mindestens 7 Bundesratssitzungen, bis das entschieden ist. Das ist schade. Linksgrün dreht komplett durch. Oder? Der Cedric Wermuth hat sich irgendwie vor der ganzen Welt entschuldigt. Ich bin sicher, dass die Welt froh ist um die Entschuldigung von Cedric Wermuth. Der Cedric Wermuth ich habe nichts gelesen zum Friedensrat von ihm, aber ich bin sicher, er findet das schlecht, weil es kommt von Herrn Trump. Interessant ist, er ist ja Fan von der Regierung von Kosovo. Und Kosovo macht in dem Friedensrat mit und gegenüber 20 Minuten hat die kosovarische Präsidentin Osmani betont, das sei eine ganz gute Sache, der Friedensrat. Und zwar, das finde ich noch wirklich interessant, weil Russland kein Vetorecht hat in dem Board of Peace. Oder wir wissen alle, der Sicherheitsrat in der UNO ist komplett blockiert. Man kann gar nie etwas richtig machen. Das ist hier nicht der Fall. Und die Frau Osmani hat auch noch gesagt, ja, sie sei überzeugt, mit dem können wir etwas bewegen, was wir heute vielleicht an einem anderen noch nicht können. Sie hat die UNO nicht erwähnt, aber es ist klar. Und da drehen natürlich auch alle Linksgrünen durch, die UNO-Gläubige sind. Oder? Die UNO ist wirklich absolut sklerotisch. Sie ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Sie hat auch ihre Verdienste, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt bringt sie wirklich gar nichts mit Stand, eben ausser die Verurteilungen von Israel. Darum, ich finde wirklich, man sollte das vorurteilsfrei prüfen und dann sollte man eigentlich mitmachen dort, oder?
Ja, oder eben sogar mitshapen, wie so eine Organisation kann aussehen. Und mit der Erfahrung, die man ja hat und die Fehler, die man jetzt sieht bei der UNO, dass man kann sagen, hey, es gibt bessere Möglichkeiten, die eben dazu beitragen, Konflikte zu lösen. Also die Schweiz wäre prädestiniert, um da wirklich eine glaubhafte und auch erfolgsbringende Rolle einzunehmen.
Was der Herr Cassis lieber macht, er ist kommentiert Trump seine Rede als inakzeptabel, also vor allem der Teil über Karin Keller-Sutter, er tut ihr da helfen. Hoffentlich merkt das niemand im State Department. Dann hat man können sehen, er ist mit dem Herrn Sefcovic, also dem EU-Kommissar, Ex-Kommunist oder vielleicht immer noch Kommunist, ist er go Fondue essen. Man sieht ihn da, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kirsch, also man sieht ein bisschen Weisswein-Gläser, aber ein gut Humilio hat es, glaube ich, nicht gegeben, was ich durch schade finde. Eigentlich falsch. Und er hat also wirklich ihm erzählt, we discussed the progress on the ratification process of the Switzerland EU package. Also er hat also offensichtlich über den Rahmenvertrag geredet. Vielleicht hat er mal gesagt, wie die Sache mit dem Ständemeer rausgekommen ist, nämlich überhaupt nicht gut. Dazu findet ihr auf nebelspalter.ch auch noch einen Artikel. Ja, dann etwas, was gestern untergegangen ist und wo ich so ein bisschen als Erzliberaler besonders angeschaut habe, ist die Rede von Javier Milei, Präsident von Argentinien. Und ich muss sagen, ich bin beim Zuhören, erstens, weil natürlich, ich habe schon anderthalb Stunden Trump im Ohr gehabt, aber ich bin an meine Grenzen gekommen. Es war eine Vorlesung, eine ökonomisch-philosophisch-historische Vorlesung, aber ich empfehle sie allen, halt lieber zweimal zu hören oder dann meine Zusammenfassung auf nebelspalter.ch zu lesen. Es war grossartig, 2500 Jahre Philosophie und Ökonomiegeschichte in 30 Minuten abdestilliert. Das Entscheidende ist, oder er hat die Politiker daran erinnert, es sind nicht ihr, die etwas Gutes machen. Es sind nicht ihr, die für die Gesellschaft verantwortlich sind, so utilitaristisch, wie man dem eben sagt. Sondern ihr müsst die Leute machen, ihr müsst die Unternehmer, ihr müsst die Menschen machen. Ihr müsst Freiheit schaffen, damit die können etwas frei koordiniert Verträge machen und dann entstehen Win-Win-Situationen und das ist auch gerecht, das ist auch moralisch. Jeder Art von Sozialismus und von Eingreifen von Politikern und Beamten überlegen, moralisch und was den Wohlstand angeht. Wie hat das gewirkt auf dich, Gami?
Es ist sowieso ein Stil, den er hat, der faszinierend ist, muss ich sagen. Ich hatte ja das Glück gehabt, dass ich ihn halt letztes Jahr live gesehen in Zürich beim Liberalen Institut, wo er ja nach dem WEF wirklich gestoppt hat und eine Rede gehalten hat. Und es ist unglaublich faszinierend, wie er kann über den Liberalismus reden und wie tief das einem kann bewegen kann. Weil man vergisst amigs in dem ganzen Geschwafel, wo im WEF rundherum ist und all diese Ankündigungen, Versprechen und wir sollten und das wäre noch gut, wie er knallhart Sachen auf den Tisch bringt und wie er Fakten und Zahlen liefern kann, wieso es auch funktioniert. Und darum kann ich auch sagen, nur empfehlenswert, dem mal zuzuhören. Ich habe auch gesehen, er hat sich mit dem Guy Parmelin, unserem Bundespräsident, getroffen. Auf jeden Fall, was man sieht von dem Teil, der offen war für die Medien, muss das ein gutes Gespräch sein, beide sehr charmant und gewitzt und gute Laune gehabt beim Zusammentreffen. Ich hoffe, dass da auch etwas Gutes rausgekommen ist, dass man da diese Beziehungen kann weiter zusammenarbeiten kann.
Ich fände es gut. Also, er hat erzählt, dass Argentinien 13'500 Gesetze liberalisiert hat. Liebe Guy Parmelin, bitte das übernehmen. Es müssen ja nicht 13'500. Ich wäre schon froh, wenn es 1'350 sind. Oder wirklich? Und man kann es wirklich machen. Es geht. Er zeigt das in Argentinien, dass es geht. Und ich wette, dass es geht, bevor wir so einen wirtschaftlichen Niedergang erlebt haben, wie es Argentinien erlebt hat. Oder? Also, dort ist klar, aus der Not heraus macht man dem vielleicht mehr. Man könnte es ja vorher machen. Und dann finde ich wirklich, der entscheidende Punkt ist, oder Links-Grün erzählt immer, es gäbe einen Widerspruch zwischen ökonomischer Effizienz und sozialer Gerechtigkeit. Und er hat, und das müsst ihr jetzt wirklich auch sinken, er hat aufgezeigt, dass eben die Effizienz, die genau führt zu Gerechtigkeit. Wenn wir zwei Sachen auf der Basis von freien Verträgen abmachen, dann gewinnst du und ich gewinnen. Und weil wir beide zustimmen müssen, weil es eben freiwillige Verträge sind, ist es auch ein gerechter Vertrag. Und Linksgrün probiert immer zu sagen, dass genau diese freie Beziehung, dass das irgendwie Ausbeutung sei oder Abhängigkeit und ganz, ganz schlimm. Und dass wir nur Sachen dürfen abmachen, wenn der Cedric Wermuth oder der Fabian Molina sagen, jawohl, es ist gut und uns das erlauben, sozusagen von oben herab. Und er hat jetzt nochmal betont, und darum ist die Rede so gut und so wichtig gewesen, obwohl leider viele im Saal wahrscheinlich das auch nicht gecheckt haben. Übrigens auch, ich bin darüber gestolpert, der Korrespondent von der NZZ, wo wirklich ein ökonomisch, ich bin es ja nicht, Aber der hat es, glaube ich, auch nicht begriffen. Das habe ich auch noch ein bisschen schade gefunden.
Aber man müsste sich das auch mal überlegen in Beziehung zu den EU-Rahmenverträgen, oder? Wenn das wirklich gute Verträge sind, die beide einen Nutzen bringt und dadurch durch den Nutzen, wie der Vertragsinhalt beide wollen, auch Gerechtigkeit bringen, dann müsste man nicht gefühlt 500 innenpolitische Massnahmen gegen den Vertrag treffen und Aussagen machen, weil ja, da müssen wir uns nicht so genau daran halten und eigentlich schon vorankündigen, dass man rechtsbrüchig wird gegenüber einem Vertrag. Weil das zeigt doch, wenn der Millet das sagt, so soll ein Vertrag sein, beide wenden und dann bringt er Gerechtigkeit. Schaut man den EU-Vertrag an, dann muss man sagen, dann ist das kein guter Vertrag.
Es ist kein guter Vertrag. Er raubt uns den Schlaf. Und wenn wir trotzdem gut schlafen, trotzdem schlechten Vertrag, dann gibt es nur eine Lösung, nämlich die, die vermutlich Donald Trump und Javier Milei schon gemacht haben. Sie sind auf dem Weg zwischen Kloten und Davos, wahrscheinlich irgendwo in eine Filiale von Schlafwohl gegangen und haben sich eine Matratze bestellt. Die ist sicher schon unterwegs auf Washington und in Casa Rosada auf Buenos Aires. Wir hoffen es, wir wünschen es denen beiden, dass sie gut schlafen und wir wünschen es euch allen auch und darum hört jetzt gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, noch ein letzter Aufreger von Linksgrün müssen wir noch behandeln. Nämlich der Fabian Molina hat gross etwas durchgebracht in der Außenpolitischen Kommission. Nämlich sie beantragt, wenn der Nationalrat zum nächsten Mal zusammentritt, eine Erklärung zu Grönland. Und das ist ganz wichtig, die Erklärung, weil Grönland gehört den Grönländer Doppelpunkt innen und außen, oder? Wahnsinnig toller Satz. Mir ist einfach aufgefallen, stell dir mal vor, irgendwie der Christoph Blocher würde irgendwie eine Kampagne machen auf der Straße, die Schweiz gehört den Schweizern. Natürlich würde er nicht gendern, das lassen wir sowieso weg. Die Schweiz gehört den Schweizern. Das wäre dann eben eine Nazi-Parole. Garantiert für den Fabian Molina, für den Cedric Wermuth und wie sie alle heißen. Das ist so absurd. Vor allem, es stimmt ja gar nicht. Grönland gehört nicht den Grönländerinnen. Es gehört den Däninnen und Dänen und den LGBTQ-Dänen. Gottverdammt. Ja, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder geflucht. Jetzt gibt es wieder schlechte Kommentare. Was meinst du dazu?
Es ist so lustig, amigs übertrifft so die reale Wirklichkeit Satire. Das ist eigentlich wirklich schwierig, auch für uns, für den Print mit dem Satire-Magazin. Man kommt gar nicht nach. Erstens tut man das noch gender und zweitens, wenn man das in den Kontext setzt, dass man das über Deutsche sagen oder über Schweizer, gibt es ja den Shitstorm des Grauens. Aber da merkt man nicht mal, was man eigentlich rauslässt. Man hat sich auch damals irgendwie aufgeregt, wenn man gesagt hat, hey, Switzerland first. Wo das mit Donald Trump erste Amtszeit so aufgekommen ist, ist das ja ganz schlimm gewesen, dass er gesagt hat, America first. Und jetzt plötzlich tut man sich auf die Souveränität der Grönländer berufen. Das gehört rein. Ich wünsche mir, dass man das auch für die Schweiz machen, dass man sagt, hey, die Schweiz ist souverän und sie gehört den Schweizer. Aber dort ist man ja sicher nicht so auf dieser Linie, sondern die Schweiz gehört der EU.
Genau. Jetzt müssen wir auf die Schweiz gehen, auf ein innenpolitisches Thema. Es gibt ein neues Papier zur inneren Sicherheit von der FDP und der Tagesanzeiger hat das Papier bekommen und findet das gar nicht gut. Er fasst das Papier so zusammen: Knastcontainer und mehr Härte gegen Ausländer. Die FDP macht Wahlkampf mit mehr Repression. Das sagt man immer dann, wenn man Mühe hat, dass das geltende Recht angewendet wird. Das müsst ihr einfach wissen. Mit der Repressionsvorwurf, der kommt immer dann, wenn Leute am Werk sind, die wollen, dass eigentlich das, was man abgemacht hat im Strafgesetz oder in anderen Gesetzen, irgendwie nicht ganz soll gelten und nicht ganz soll durchgesetzt werden. Dann redet man von markigen Worten, stehen in einem Positionspapier, das die FDP Schweiz unter ihrem neuen Führungsduo, man merkt, wie man leidet mit den Medien, weil man ja gemeint hat, die seien alle so links, Frau Vinzenz Stauffacher, das hat man ja gehofft, oder? Und dann zitiert man daraus, ja, die Schweiz sei das Land gewesen, in dem man die Haustür offen ließ und das Sicherheitsgefühl sei weg und darum müsse jetzt etwas passieren. Man will, das finden wir dann gut, mehr Rechte für Opfer von Gewalt. Ja, aber das, ist das wirklich gut? Ganz schlimm ist, dass die FDP den Frank Urbaniok geholt hat, wir haben ja einen Anlass gemacht mit dem, der sagt, man soll endlich die Schattenseiten der Migration genau anschauen, man soll Angehörige von der Nationalitäten identifizieren, dass man wirklich etwas machen kann und dass man dann überlegen kann, was ist wirklich die gescheite Massnahme. Und vielleicht ist es ja, dass man gewisse Leute nicht mehr reinlässt, weil sie derart hoch überrepräsentiert sind, dass eben etwas passiert dann mit dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Das ist ganz schlimm und das darf eigentlich nicht sein, auch dass man vorgehen gegen gewalttätige Demos und dass man die jetzt lange toleriert hat. Das findet auch die Tagi-Redaktion ganz schlimm. Wie findest du das?
Ich habe zuerst mal auch lachen bei der Tagi-Redaktion, also wir sind entsetzt, aber man hat nachher von Ihnen zwei ein Bild angesetzt, wo sie lachen. Also wirklich sehr komische Kombination zueinander. Und das andere ist, wir müssen ja immer noch in dem Kontext denken, was wird das Jahr noch passieren. Wenn es, voraussichtlich werden wir ja über keine 10 Millionen Schweiz abstimmen über die Initiative. Wir haben die ersten Zahlen gesehen, also es wird ein knappes Rennen. Und beim Tagi kann man sich das ja nicht vorstellen, dass wenn eine FDP jetzt gerade in den Migrationsfragen Law and Order wieder rechte Positionen ergreift, die sie eigentlich immer gehabt hat, aber die sind im Parlament, muss ganz oft der Finger verrutscht sein. Für das können sie ja nicht, das kann passieren, so 4 bis 8 Jahre lang, dass man da jetzt wieder die Positionen ergreift, ist so ein Unverständnis. Und man kann sie als Tagi nicht mehr vor sich hintreiben, was man ja in der Klimapolitik gemacht hat mit der Petra Gössi damals, dass man wirklich so einen medialen Druck aufgebracht hat, dass die FDP nachher eine Klimapolitik vertreten hat, die gar nicht liberal ist. Und da merkt man, okay, da geht etwas. Da hat man sich rechts positioniert, Konsequenz, Law and Order. Und dann, Schnappatmung.
Genau, Schnappatmung beim Tagi. Das bedeutet ja für die FDP immer, dass sie alles richtig macht. Darum verlinken wir auch die Petition nochmal. Die hat schon ziemlich Zuspruch bekommen. Schauen, die noch nicht unterschrieben haben, die sollen durchaus noch unterschreiben. Das finde ich eine gute Geschichte. Das sollte man weitermachen. Wenn man genau nachfragt, und das hat der Alex Reichmuth gemacht, wie ist es denn mit der Forderung von Frank Urbaniok, dass man auch Leute eigentlich ausbürgern sollte? Oder? Vor allem, wenn sie eingebürgert sind, wenn sie Straftäter sind und wirklich schwere Sachen begangen haben. Dort ist also interessant, da gibt es FDPler, die dem auch zustimmen, insbesondere bei Doppelbürgern. Da müssen wir eigentlich das Schweizer Bürgerrecht entziehen. Gut, ich bin grundsätzlich gegen Doppelbürgerschaft. Tut mir leid, Gami. Du Doppelbürger, du hättest dich müssen entscheiden zwischen Frankreich und Schweiz. Aber
Es geht nicht. Das geht nicht.
Heute geht es nicht.
Ja, nein, es ist im Fall, es gibt gewisse Länder, wo du den Pass wirklich nicht kannst zurückgeben. Du kannst alle möglichen Schritte greifen und es ist einfach nicht möglich. Und Frankreich ist tatsächlich so einer. Und dann, wenn du eben in so eine Situation kommst, wenn du zum Beispiel würdest in einen diplomatischen Dienst gehen, musst du nachweisen, dass du alles gemacht hast, um den Pass zurückzugeben.
Gegenüber der Schweiz könntest du ja sagen, ich gebe es zurück und ich fühle mich nur noch als etwas. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist interessant, dass ich auch sagen wollte, Thierry Burkhardt zum Beispiel sagt, man müsse ausbürgern können. Mhm. Auch der Christian Wasserfallen sagt das. Und auch der Niccolo Paganini von der Mitte sagt das. Also es ist interessant, da geht etwas. Am Schluss muss man es dann immer noch entscheiden. Aber ich finde wirklich, da passiert etwas. Und ich glaube auch, es muss etwas passieren, weil das mit dem Sicherheitsgefühl, das ist eine Tatsache. Und dass es eben mit gewissen Ländern zu tun hat, gar nicht so viele Länder, vor allem aus dem Maghreb und dann noch so ein bisschen aus dem Balkan und aus dem Nahen und Mittleren Osten. Ja gut, es ist halt einfach eine Tatsache, das will Linksgrün nicht sehen. Und ich finde es echt gut, dass wir auch bei der FDP jetzt gelernt haben, man will anschauen.
Es ist vor allem ein Korrekturmechanismus, oder? Weil das zeigt ja auch, dass bei der Einbürgerung etwas falsch läuft, dass man das wirklich nur als einen Verwaltungsakt sieht und dass man gar nicht wirklich den Gedanken hat von der Integration, die erfolgreich ist. Und was passiert? Das ist Gegenreaktion, dass man sagt, ja gut, man hat bei der Einbürgerung den Fehler gemacht. Ja gut, können wir den rückgängig machen und dann müssen wir darüber reden, eben Doppelbürger wieder auszubürgern. Schwieriger ist es natürlich bei denen, die staatenlos sind, also die einfach ihren Pass verbrannt haben auf dem Weg in die Schweiz. Aber auch dort, finde ich, hat Pascal Schmid richtig gesagt, da müssen wir über internationale Verträge nachdenken, ob das überhaupt noch angebracht ist, dass man so Leute gar nicht mehr ausbürgern darf, dass es gar keine ja, gar keine Möglichkeit mehr gibt, gegen so kriminelle Leute, die staatenlos sind, in dem Sinn vorzugehen.
Ja, denke ich auch. Müssen wir anschauen. Leset den Artikel auf nebelspalter.ch. Jetzt zum Abschluss noch etwas Lustiges. Das Bundesamt für Strassen hat seine Verkehrsprognose für die Skiferien herausgegeben. Ich weiss auch nicht, es ist so ein Quatsch. Es ist so ein Quatsch. Und zwar tatsächlich, erhöhtes Verkehrsaufkommen ist erwartet. Und jetzt musst du hören, wo. Besonders betroffen sind die Zufahrtsrouten zu den Wintersportgebieten. Was für eine Überraschung, oder?
Ja.
Und die Autobahnen im Mittelland, ja, die sind sowieso immer verstopft, oder? Und genau, und es gibt zudem irgendwie, ich komme gar nicht recht raus, es gibt Olympische Winterspiele 2026 in Graubünden. Offenbar hat das nicht mitbekommen, ob wir die schon bekommen haben oder nicht.
Also wenn, dann wäre es ja Milano Cortina, wo wir ja genau haben im Februar. Aber
ja, also sie schreiben das natürlich schon so, dass es die Zufahrtsstrecken für Cortina gemeint sind. Mhm. Aber auch das, es ist einfach banal. Oder? Und wenn ich denke, dass ja über so Medienmitteilungen von diesen Bundesämtern beschäftigen ja in der Regel etwa 3 Leute und dann noch 3 oder 4 Hierarchiestufen obendran. Oder das ist der teuerste Schwachsinn, der verbreitet wird. Bitte, Albert Rösti, aufhören. Macht keine Verkehrsprognose für die Skiferien. Macht einfach bessere, grössere, schönere Autobahnen. Das, glaube ich, wäre die Hauptaufgabe vom Astra. Wie siehst du das noch, einen letzten Satz von dir dazu? Du fährst ja auch etwa die, oder, in die Bündner Berge?
Ich, ja, Davos. Und um wirklich entspannt auf Davos raufzukommen, weiss ich, dass man ein bisschen Zeit einrechnen muss, wie Stau wird haben. Aber wir würden uns freuen, wenn es eine breitere Autobahn würde geben, damit alle Zürcher Davos zu der grössten Zürcher Stadt im Winter machen in Graubünden.
Und du weisst das, ohne dass du die Medienmitteilung vom Astra gelesen hast?
Mhm.
Also es ist grossartig. Du brauchst den Beweis. Es braucht die Medienmitteilung.
Der Staat nicht.
Es braucht es einfach nicht. Man weiss es. Hallo, Astra und Uweck. Man weiss es. Gut, das war es. Bern einfach vom Donnerstag, 22. Januar 2026. Am Tag, wo das Astra uns gewarnt hat vor Verkehrsaufkommen in die Wintersportgebiete. Und denkt daran, diesen Journalismus den kann man unterstützen. Eine direkte Spende oder ein Abo ist beides eine gute Geschichte, damit wir zwei wieder mal einen Gin Tonic trinken können. Wir haben wahnsinnig Durst.
Absolut.
Ja. Und dann, wenn ihr dann zusammen mit uns einen trinkt oder schon vorher denkt daran, müsst ihr euch nie entschuldigen, aber gar nie, wenn ihr mit einem Dieselauto ins Wintersportgebiet fahrt und wenn ihr nicht links sind. Alles Gute, wir hören uns morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch